Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Woche Rabe Info auf Radio Bern. Heute mit diesen Themen: massiver Angriff auf die Medienfreiheit, das südafrikanische Parlament will mit einem neuen Informationsgesetz heftige Zensur ausüben. Und wie immer am Montag die Rubrik Kopf der Woche, heute mit der türkischen Frauenrechtlerin Pinar Selek. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den wichtigsten Meldungen des Tages. Die Reitschule unterschreibt den Leistungsvertrag mit der Stadt Bern nicht. Das wurde gestern an einer Vollversammlung beschlossen. Der Vertrag bestimmt, was die Reitschule leisten muss, damit ihr von der Stadt Bern die Mieten für die Räumlichkeiten erlassen werden. Wie die Mediengruppe des Berner Kulturzentrums bekannt gab, wäre sie bereit gewesen, einen 4-jährigen Leistungsvertrag zu unterschreiben. Dieser wurde jedoch vor 10 Tagen vom Berner Stadtrat abgelehnt. Eine Koalition von Bürgerlichen und Vertretern der Grünen Freien Liste wollte nur einen Leistungsvertrag für 1 Jahr. Damit wollte sie die Reitschule dafür strafen, dass sie kein vollumfängliches Sicherheitskonzept im Vertrag akzeptierte. Sowohl der Berner Gemeinderat als auch linke Stadtratsmitglieder fanden den Leistungsvertrag ausreichend, auch deshalb, weil Sicherheitskonzepte nicht zu einem Leistungsvertrag für ein kulturelles Angebot gehören. Für die Sicherheit in der Stadt Bern ist nach wie vor die Polizei zuständig, nicht Betreiber und Betreiberinnen eines Kulturzentrums. Mit der Ablehnung des 1-jährigen Vertrags will sich die Reitschule Raum schaffen, wie sie sagt, Raum für konstruktive Gespräche über die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen Stadt, Bevölkerung, Behörden und Reitschule. Mehr zum Thema hören Sie im Rabe Info morgen Dienstag. Die SVP schafft den Sturm aufs Stöckli nicht, stattdessen verhilft die Rechtsaußenpartei der Sozialdemokratischen Partei zu mehr Sitzen im Ständerat. So wird die Lage von Politologen eingeschätzt. Da die SVP mit eher Rechtsaußenpolitikern kandidierte, entschied sich das Volk jeweils für die gemäßigteren Sozialdemokraten. Gestern fanden erneut 2. Wahlgänge für die kleine Kammer des Schweizer Parlaments statt. Sowohl in Zürich als auch in St. Gallen, Uri und Aarau wurden nicht die SVP-Kandidaten gewählt, nur im Kanton Schwyz setzte sich die SVP durch. In Zürich wurden die beiden bisherigen bestätigt, Verena Diener von den Grünliberalen und Felix Gutzwiller von der FDP deklassierten ihren Konkurrenten Christoph Blocher um jeweils rund 100'000 Stimmen. Im bürgerlich dominierten Kanton St. Gallen gewann Gewerkschafter Paul Rechsteiner gegen Toni Brunner, allerdings sehr knapp. Überaus deutlich setzte sich im Aargau die bisherige freisinnige Christine Egerszegi gegen Ulrich Gietzendaner durch. Im Kanton Uri verteidigte der grünliberale Markus Stadler seinen Ständeratssitz gegen SVP-Kandidat Gusti Planzer. Im Kanton Schwyz wurde der SVP-Mann Peter Föhn gewählt und warf den langjährigen CVP-Ständerat Bruno Frick aus dem Rat. Trotzdem dominiert die CVP immer noch den Ständerat. Neu könnte die SP zur zweitstärksten Kraft in der kleinen Kammer werden. Das entscheidet sich nächstes Wochenende im Kanton Solothurn. Dort stehen beim letzten, 2. Wahlgang Kandidaten von der CVP und der FDP zur Wahl. Nur wenn der freisinnige Kurt Fluri gegen Christdemokrat Pirmin Bischoff gewinnt, bleibt die FDP zweitgrößte Partei. Das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 erhält Unterstützung des Stimmvolks. Gestern konnten die Bürger und Bürgerinnen vom süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg über das umstrittene Bahnprojekt abstimmen. 58,8% entschieden sich für den Neubau des Stuttgarter Bahnhofs. Seit mehr als einem Jahr wird in Stuttgart demonstriert. Wir haben mehrfach im Rabe Info darüber berichtet. Für mehrere Milliarden soll der Bahnhof in den Untergrund verlegt werden. Viele sehen darin ein unnützes Luxusprojekt. Die Befürworter argumentieren damit, dass Stuttgart so besser ans deutsche Bahnnetz angeschlossen werden könne. Die Regierungsparteien von Baden-Württemberg waren sich uneinig. Die SPD befürwortete das Projekt, die Grünen lehnten es ab. Sie ließen das Volk entscheiden. Zum ersten Mal seit 40 Jahren durften die Baden-Württemberger und Bergerinnen an der Urne mitbestimmen. Dass sie sich für das Bahnprojekt entschieden haben, will der amtierende grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann akzeptieren. Nun wird auch im Libanon gegen das Regime von Assad in Syrien demonstriert. Gestern protestierte Tausende in Beirut gegen das Regime im Nachbarland, aber auch gegen dessen Unterstützer im Libanon selbst. Syrien übt seit Jahrzehnten einen starken Einfluss auf den Libanon aus. Nach dem Bürgerkrieg der 70er bis 90er Jahre blieben syrische Truppen noch lange im Land. Erst nach der Ermordung von Ministerpräsident Hariri vor 6 Jahren mussten die Truppen abziehen. Indem es eng mit der schiitischen islamischen Bewegung Hisbollah zusammenarbeitet, hat Syrien aber heute noch einen großen Einfluss im Land. So wird unter anderem versucht, die Aufklärung der Ermordung Hariris durch ein UNO-Tribunal zu verhindern. Der Verdacht besteht nämlich, dass der sunnitische Politiker und Unternehmer von Hisbollah-Leuten und dem syrischen Geheimdienst ermordet wurde. Der Druck auf Syrien wächst ständig. In den letzten Tagen wurden zusätzliche Sanktionen durch die Arabische Liga verhängt. Die Demokratiebewegung im arabischen Land erhält so Aufwind. Die Demokratisierung der arabischen Welt wird uns auch morgen beschäftigen. Wir berichten über die seit heute stattfindenden Wahlen in Ägypten. Und noch zum Wetter. Es bleibt sonnig mit wechselnder Bewölkung. Das Thermometer zeigt höchstens 8 Grad. Morgen Dienstag zeigt sich erneut die Sonne. Es muss aber zumindest am Morgen noch mit einigen Hochnebelfeldern gerechnet werden. Auch morgen wird es wieder höchstens 8 Grad warm. Übermorgen Mittwoch zeigt sich noch einmal die Sonne. Allerdings nimmt die Bewölkung im Lauf des Tages zu. Dafür wird es etwas wärmer, nämlich 10 Grad. In der zweiten Wochenhälfte, insbesondere am Freitag, kommt es voraussichtlich wieder einmal zu Niederschlägen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Heute beginnt in Durban in Südafrika die Klimakonferenz. Wir werfen einen Blick auf einen anderen Aspekt dieses afrikanischen Landes. Die blühende Medienlandschaft in Südafrika ist nämlich in Gefahr. Das südafrikanische Parlament hat ein neues Informationsgesetz vorgelegt, das die Pressefreiheit massiv einschränkt. Bis anhin übte Südafrika in der Region punkto Medienfreiheit eine Vorreiterrolle aus. Das aber könnte sich nun ändern. Wilmaral hat die Details.
Das südafrikanische Parlament hat ein neues Informationsgesetz vorgelegt, das sogenannte Gesetz zum Schutz von Staatsinformationen. Es geht darum, dass geheime staatliche Dokumente und Daten von Journalisten nicht mehr veröffentlicht werden dürfen. Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen, ROG, kritisiert das neue Gesetz als massiven Angriff auf die Pressefreiheit, sagt Michael Rediske, Vorstand bei ROG Deutschland.
Nun, grundsätzlich ist es normal, dass staatliche Bedienstete der Geheimhaltungspflicht unterliegen und Dinge nicht weitergeben dürfen. Aber grundsätzlich ist es nicht normal, dass Journalisten Dokumente, die ihnen zugespielt werden, um beispielsweise Skandale, Korruptionsfälle, Missbrauch öffentlicher Gelder betreffen, dass die nicht veröffentlicht werden dürfen. Anonyme Quellen sind ganz wichtig für den investigativen Journalismus. Ohne das kann es eigentlich keine Aufklärung von solchen Skandalen geben.
Das neue Informationsgesetz sieht vor, dass Journalisten mit bis zu 25 Jahren Haft bestraft werden können, wenn sie als geheim eingestufte Informationen veröffentlichen. Welche Informationen geheim sind und welche nicht, darüber würden in Zukunft sogenannte Sicherheitsbehörden entscheiden.
Genau das ist natürlich auch eins der Probleme, dass solche Behörden grundsätzlich dazu tendieren, möglichst viel geheim zu halten. Das ist in fast allen Ländern der Welt so. Behörden versuchen immer, möglichst viel Material anzuhäufen und möglichst wenig nach außen zu geben.
Mit dem neuen Gesetz würden Recherchen zu heiklen Themen wie Korruption, Vetternwirtschaft, Begünstigung und Betrug wesentlich erschwert, befürchtet ROG. und damit auch die öffentliche Kontrolle der Regierung unter Jacob Zuma wesentlich eingeschränkt.
Es ist in Südafrika in der letzten Zeit tatsächlich zu solchen Korruptionsfällen gekommen. Man weiß, dass die Regierungspartei und Mitglieder der Regierung in sowas verwickelt waren, dass beispielsweise der Regierungssprecher Schmiergelder in Millionenhöhe von einer französischen Firma angenommen haben soll. All sowas gehört natürlich in die Öffentlichkeit, um auch Korruption auszurotten. Wenn sowas nicht mehr berichtet werden kann, dann können solche Parteien wie der ANC in Südafrika, der ja mit einer Zweidrittelmehrheit regiert, irgendwann auch machen, was sie wollen.
Auch Jacob Zuma selbst hat keine weiße Weste. 2005 wurde er als Vizepräsident unter dem damaligen Präsidenten Mbeki entlassen und wegen Korruption und Betrug angeklagt. 3 Jahre später wurde die Anklage fallen gelassen. Der Richter war der Meinung, die damalige Regierung habe die Justiz gegen Jacob Zuma instrumentalisiert.
Ich kann jetzt nicht sagen, welche Verfahren und welche Vorwürfe noch gegen Präsident Zuma im Moment laufen. Aber die Tendenz ist ja ganz ähnlich wie die von Berlusconi, dass Regierungen und Staatschefs versuchen, sich selber und ihre engste Umgebung durch Gesetze, die auf sie zugeschnitten sind oder auch auf ihre Partei, zu schützen vor Anklagen gegen Korruption.
Der afrikanische Nationalkongress ANC von Präsident Jacob Zuma hat im südafrikanischen Parlament die absolute Mehrheit. Doch es gibt Widerstand. Die Opposition hat bereits angekündigt, sie werde vor das Verfassungsgericht gehen, falls das Informationsgesetz definitiv durchkomme. Reporter ohne Grenzen appelliert inzwischen an den Präsidenten Jacob Zuma, das Gesetz nicht zu unterzeichnen.
Es geht uns natürlich um öffentlichen Druck, um internationalen Druck. Südafrika ist ja eine der Regionalmächte, die auch in der internationalen Gemeinschaft ein Ansehen hat und weiterhin haben will.
Ob sich mit dem internationalen Druck der Wind dreht und der regierende ANC das neue Informationsgesetz doch nicht verabschiedet, wird sich zeigen. Im Moment bestehe allerdings nicht allzu viel Hoffnung, meint Michael Riediske von Reporter ohne Grenzen.
95,6. Rabe Info.
Sie hören immer noch das Rabe Info vom Montag, dem 28. November. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Es gibt einen Unterschied zwischen Pein und Unglück. Wenn ich Pein empfinde, kann ich trotzdem glücklich sein. Das sagt die türkische Soziologin, Schriftstellerin und Feministin Pinar Selek. Sie ist unser Kopf der Woche. Sie bezeichnet sich als Revolutionärin, als Kämpferin für den Frieden. Sie saß über 2 Jahre im Gefängnis. Man hat sie beschuldigt, sie habe auf einem türkischen Markt eine Bombe explodieren lassen. In verschiedenen Gerichtsurteilen wurde sie von diesem Vorwurf freigesprochen. Derzeit lebt sie im Exil. Sie forscht, referiert und schreibt. In ihrer aktuellen Publikation spricht Pinar Selek von einer weltweiten Krise der Männlichkeit. In Kriegen und Armeen würden Patriarchen herangezogen. Unsere Welt sei geprägt von patriarchalen Institutionen. Im aktuellen Buch beschäftigt sich Pinar Selek mit dem Mannwerden in der Türkei. Es geht um das traditionelle Rollenbild, in dem der Mann stark sein muss, Macht ausstrahlt und Gewalt ausübt. Dieses Rollenbild werde von den Medien und in den Schulen kolportiert, im obligatorischen Militärdienst zementiert und in der Familie vorgelebt. Der Einfluss der Frauen sei in vielen Familien klein und das ist eine von vielen Sachen, die sich ändern müssten. Männer und Frauen müssten von ihren traditionellen Rollenbildern abweichen, das sagt Pinar Selek im Gespräch mit Cheyenne Mackay.
Quand on dit que le devoir de éduquer les enfants, ce sont les mères, ça c'est problématique pour moi.
Ich finde das problematisch, wenn man sagt, es ist die Aufgabe der Frauen, die Kinder zu erziehen. In der heutigen Gesellschaft ist das zwar Realität, aber ich will das ändern. Wenn man Kinder hat, muss man sie gemeinsam erziehen. Wenn man das ändern kann, dann kann man die Gesellschaft verändern. Ich spreche nicht von einer Unterdrückung der Frauen, sondern von einer Hegemonie. Wir leben in einer von Männern dominierten Welt und die meisten Frauen akzeptieren das. So sichern sie sich die Akzeptanz, denn die Gesellschaft will starke Männer und die Frauen sollen in der untergeordneten Position bleiben. Deshalb sind auch die Frauen dafür verantwortlich, dass sich die Gesellschaft verändert. Aber natürlich sind sie dafür nicht alleine verantwortlich. Die feministische Bewegung kann viel zu dieser Veränderung beitragen, aber das ist ein sehr langer Weg. Die Gesellschaft zu verändern, uns selbst zu verändern, das ist schwierig. Die Frauen müssen sich ihrer Rolle in der männerdominierten Welt bewusst werden. Und für die Männer ist das noch schwieriger. Ich habe Hoffnung, dass sich die Welt diesbezüglich verändert. Auch die Männer können sich verändern.
Ihre Hoffnung, die kommt auch in der Frauenorganisation Amargi zum Ausdruck. Sie haben die Organisation ja vor 10 Jahren gegründet, zusammen mit verschiedenen Frauen, die Opfer von Unterdrückung und Diskriminierung geworden sind.
Amargi, notre organisation est fondée en 2001. À ce temps-là, nous étions des femmes très différentes, qui étaient dans des situations différentes dans l'hierarchie sociale.
Wir haben ganz unterschiedliche Frauen. Die eine war Kurdin, eine war Armenierin, eine Frau war transsexuell und eine andere Frau hat wie ich die Repression des Staates erlebt. Wir alle waren gezeichnet von Spuren, die uns die Schläge ins Gesicht hinterlassen haben. Wir haben die damalige feministische Bewegung in der Türkei kritisiert und uns gesagt, das muss man anders angehen. Wenn wir gegen das Patriarchat kämpfen wollen, dann müssten wir auch gegen andere Dinge vorgehen, gegen Sexismus, gegen die Militarisierung. Es ist aber auch eine Frage des Antikapitalismus.
Alors, nous avons mené une lutte assez large dans très peu de temps dans toute la Turquie.
In kurzer Zeit wurde unsere Organisation Amargi in der ganzen Türkei bekannt. Es gab das Bedürfnis nach einer neuen feministischen Bewegung, denn zuvor war die feministische Bewegung elitär. Es waren hauptsächlich heterosexuelle und gut gebildete Türkinnen, die sich mit Feminismus beschäftigten. Mittlerweile hat sich die feministische Bewegung verändert. Jetzt sind auch lesbische und transsexuelle Frauen oder Kurdinnen dabei. Unsere Organisation Amargi ist eine alternative Akademie. Wir lernen zusammen, wie man etwas verändern kann.
Seit 10 Jahren ist die Frauenorganisation Amargi nun in der Türkei aktiv. Was konnten Sie denn in den vergangenen 10 Jahren nachhaltig zum Positiven verändern?
Je ne voudrais pas dire que seulement c'est Amargi qui a changé ces choses-là, parce que nous faisons toutes nos activités avec le mouvement féministe. Et par exemple, nous avons changé le code civil, nous avons changé le code pénal.
Es gibt viele feministische Organisationen. Die Veränderungen sind nicht alleine auf Amargi zurückzuführen. In den letzten Jahren gab es zum Beispiel Gesetzesänderungen zugunsten der Frauen. Und die Homosexuellen sind in der Türkei sichtbarer geworden und haben eine Stimme. Die Frauen engagieren sich auch gegen die Militarisierung. Früher haben das nur Dienstverweigerer getan. Heute demonstrieren wir Seite an Seite mit den Männern gegen den Krieg und den obligatorischen Militärdienst, denn das geht auch die Frauen was an. Die feministische Bewegung hat auch die linke Politik in der Türkei beeinflusst. Das ist sehr wichtig. 10 Jahre sind eine sehr kurze Zeitspanne, um die Gesellschaft wirklich zu verändern. Aber wir konnten die Politik und die Gesetzgebung beeinflussen und unsere Bewegung sichtbar machen. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns.
Votre chemin, Pina Selek, dans votre vie, c'est 40 ans. Ihr Weg, Pina Selek, dauert nun schon 40 Lebensjahre. In dieser Zeit haben Sie sich sehr stark und auf unterschiedliche Weise für Menschenrechte eingesetzt. Sie haben aber auch Schlimmes erlebt. Sie mussten über 2 Jahre im Gefängnis sitzen und wurden gefoltert. Andere Menschen würden nach so einem Erlebnis aufgeben. Sie machen weiter. Was treibt Sie an?
Experience l'air très positive et énergétique.
c'est quoi qui vous faites comme ça?
Parce que j'aime la vie, j'ai un respect à ma vie. Alors je dis que je vis une fois, alors il faut que je vis comme je veux. Alors la liberté et le bonheur, les deux choses sont les mêmes choses pour moi.
Ich liebe das Leben, ich respektiere mein Leben. Ich lebe nur einmal und in diesem muss ich so leben, wie ich will. Die Freiheit und das Glück sind für mich dieselben Dinge. Solange ich etwas verändern kann und so leben kann, wie mein Herz und mein Gewissen es mir sagen, solange bin ich glücklich.
Je suis une fille de mer parce que j'étais au bord de la mer toujours à Istanbul. J'ai élevé là-bas, j'ai grandi là-bas avec la mer. Alors je peux dire que si vous êtes au bord, c'est bien, calme là-bas. Mais c'est nager, c'est quelque chose de génial.
Ich liebe es zu schwimmen. Ich bin ein Mädchen vom Meer. Dort bin ich aufgewachsen. Wenn man am Rand des Meeres steht, dann ist es ruhig. Aber Schwimmen ist genial. Es hat Wellen. Man muss arbeiten, wenn man schwimmt. Für mein Leben heißt das, es ist gut, die Schwierigkeiten im Leben zu erkennen. Aber ebenso wichtig ist es zu wissen, dass man Gutes tun kann. Wenn ich mich im Spiegel anschaue, dann will ich sagen können, ja, ich tue Gutes. Mein Glück kann ich mir bewahren, weil ich den Unterschied zwischen Schmerz und Unglück kenne. Man kann viel Schmerz ertragen, aber trotzdem glücklich sein. Wenn du liebst und Freunde hast, wirst du nie unglücklich. Schmerzen fühlen kannst du trotzdem. Ich habe viele Menschen, die mich unterstützen. Ich habe mich noch nie einsam gefühlt.
Parce que j'ai de la chance, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de solidarité. Depuis le commencement du harcèlement que j'ai vécu en Turquie, je n'ai jamais senti seule.
Pina Selek, Sie sagen von sich, Sie sind Revolutionärin. Sie kämpfen gewaltfrei für Gerechtigkeit. Sie stammen aus einer sehr politischen Familie. Wann haben Sie begonnen, sich für Politik zu interessieren? Gab es ein Schlüsselerlebnis, wo Sie sich gesagt haben, jetzt muss ich selber aktiv werden?
So einen Moment gab es nicht. Beim Militärputsch in der Türkei war ich gerade mal 9 Jahre alt. Davor war unser Haus immer offen für alle. Es wurde immer über Politik diskutiert. Viele Freunde der Familie sind nach dem Putsch geflüchtet. Mein Vater kam ins Gefängnis. Ich bin sozusagen mit dem Gefängnis aufgewachsen. Wir haben unseren Vater regelmäßig besucht und von ihm und anderen Familien gehört, was im Gefängnis passiert. Ich wurde schon früh mit den Widersprüchen der Politik und der Gesellschaft konfrontiert. Aber ich hatte Glück. Ich wuchs in einem Umfeld auf, wo viele Menschen trotz allem glücklich waren und Widerstand geleistet haben. So habe ich seit meiner Kindheit gelernt, Widerstand ist möglich.
Depuis mon enfance que la résistance c'est possible. Et quand tu résistes, tu deviens vraiment plus belle.
Das sagt die Feministin, Menschenrechtsaktivistin und Autorin Pinar Selek. Mehr über sie gibt es online unter der Adresse www.pinarselek.com.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Montag, dem 28. November. In der Redaktion waren Shane Mackay, Wilma Rall und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Infosendung gibt es morgen, wie immer um 11 Uhr, auf Radio Bern. Da beschäftigen uns unter anderem der Leistungsvertrag mit der Reitschule sowie die Wahlen in Ägypten. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.